Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Heute mit diesen Themen. Das Darmbakterium EHEC beunruhigt die Menschen und fordert die Wissenschaft heraus. Dann ein Blick zurück in die Urzeit. Bei den Vormenschen waren die Frauen mobil und die Männer sesshaft. Und schließlich, was bleibt von einem Staat übrig, wenn sein Territorium wegen des Klimawandels im Meer versinkt? Das die Themen von Wissenschaft DRS2. Am Mikrofon ist Odette Frey. Über 500 Menschen, hauptsächlich im Norden Deutschlands, sind an einer schweren Darminfektion mit dem EHEC-Bakterium erkrankt. Über ein Dutzend Patienten sind an den schweren Folgen dieser Krankheit gestorben. Die Infektionskrankheit, die macht verständlicherweise vielen Menschen Angst, insbesondere weil der Ursprung, also die Quelle dieser Bakterien, bisher noch immer nicht geklärt ist und damit die Unsicherheit bleibt, wo man sich denn anstecken könnte. Am Donnerstag haben Wissenschaftler am Universitätsspital Münster nun bekannt gegeben, sie wüssten aufgrund einer Analyse des Erbguts nun ganz genau, welcher Erreger diese Infektionswelle ausgelöst hat. Ein wichtiger erster Schritt. Bei mir ist nun mein Kollege Christian Heuss. Christian Heuss, was weiß man denn bis heute über diesen EHEC-Darmerreger?
Dank moderner Erbgutanalyse konnte man das Erbgut dieses Erregers nun Buchstaben für Buchstaben identifizieren. Und man kennt nun diese Erbgutinformation sehr genau. Man weiß, 80% des Erbguts stammen von einem herkömmlichen EHEC-Stamm, den man in der Vergangenheit bereits sehr gut charakterisiert hat. Und etwa 20% kommen von einem weitaus aggressiveren Stamm, der immer wieder in Zentralafrika für Darminfektionen sorgt. Und zusätzlich soll dieser Bakterien Stamm auch diverse Antibiotikaresistenzgene tragen.
Was ist es denn, was diesen Erreger nun so besonders aggressiv und gefährlich macht?
Also offenbar ist es diese Kombination verschiedener Ursachen, verschiedener Erbgutinformationen. Zum einen hat man auch schon bereits gesehen, dass der Erreger sehr viel länger und besser an Darmzellen haftet und damit eben länger im Körper bleibt und damit eben auch die Möglichkeit hat, länger von diesem Toxin, diesem Shiga-Toxin auszuscheiden. Und dieses Toxin ist verantwortlich für die schweren Komplikationen, wie zum Beispiel eben einem Nierenausfall. Und in einigen Patienten hat man auch neurologische Probleme gesehen, Zerstörung von Nervenstrukturen beispielsweise.
Es klingt irgendwie beunruhigend, dass da eine neue Mischform von Bakterien entstanden ist. Ist es das auch?
Ja, es ist schon beunruhigend, obwohl es eigentlich ein ganz normaler biologischer Mechanismus ist. Bakterien tauschen die ganze Zeit in unserem Darm beispielsweise genetisches Material aus. Da findet ein Transfer von Genen oder ganz vielen Genen statt. Man könnte ein bisschen überspitzt von bakteriellem Sex reden. Das ist ein Mechanismus, der eben dazu führt, dass sich Bakterien ständig weiterentwickeln können. Gewissermaßen ein Werkzeug der Evolution. Und auch Antibiotikaresistenzen beispielsweise werden genau auf diese Art und Weise weitergegeben. Und manchmal führt das dann eben auch zu Bakterien, die ganz neuartige Krankheiten auslösen können.
Das Erbgut dieses neuartigen EHEC-Erregers ist nun also bekannt. Wie hilft das konkret weiter?
Also unmittelbar leider überhaupt nicht. Hilft das überhaupt nicht den erkrankten Patientinnen und Patienten weiter. Eine Therapie kann man aufgrund von dem nicht so schnell entwickeln. Aber es hilft sicherlich in der Diagnostik, in der klinischen Diagnostik. Man kann aufgrund dieser Erbgutinformationen jetzt sehr viel besser und sehr viel genauer einen Schnelltest entwickeln, der beispielsweise zwischen verschiedenen EHEC-Erkrankungen unterscheiden kann. Ein solcher Test könnte man auch in der Lebensmitteldiagnostik einsetzen, um zum Beispiel eben kontaminiertes Fleisch oder Gemüse oder was dann immer auch die Quelle ist, zu finden. Und diese Quelle, die steht ja im Moment jetzt im Zentrum eigentlich der Aktivitäten, die Suche nach dieser Quelle.
Im Moment kennt man sie ja noch immer nicht, die Quelle. Die deutschen Behörden und die Infektiologen vom Robert-Koch-Institut empfehlen noch immer, auf rohes Gemüse zu verzichten. Und das, obwohl es eigentlich bisher keinen Hinweis gibt, dass die EHEC-Bakterien tatsächlich sich übers Gemüse übertragen. Ist also diese Warnung so sinnvoll?
Also im Moment ist diese Warnung, und die gilt ja vor allem für den Norden Deutschlands, ist diese Warnung sicherlich ernst zu nehmen. Dies ist allerdings mehr als Sicherheitsmaßnahme zu betrachten, solange man die Quelle nicht wirklich eingrenzen kann. Obwohl der Gemüsekonsum in Deutschland dramatisch zurückgegangen ist diese Woche, hat sich die Lage auf der EHEC-Seite, auf der Infektionsseite, nämlich bisher nicht markant entspannt. Und das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass da noch eine ganz andere Quelle verantwortlich sein muss. Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass sehr viel mehr Frauen wie Männer von den EHEC-Infektionen betroffen ist. Und das hat zu Beginn der Infektion eigentlich zur Vermutung geführt, dass wahrscheinlich Gemüse und Salate im Vordergrund stehen, weil man weiß, dass Frauen sehr viel mehr Gemüse und Salate essen. Aus früheren Ansteckungswellen kennt man aber ganz andere Infektionswege, zum Beispiel über rohes Fleisch oder zu wenig gekochtes Hackfleisch in Hamburgern, auch über Salami, Joghurt oder Rohmilchkäse hat man Übertragungen gesehen, und all diesen möglichen Infektionsherden und Übertragungswegen muss jetzt nachgegangen werden. Das ist schlicht die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Die Experten hoffen, dass das im Laufe der nächsten Woche bereits geschehen könnte.
Könnte es andererseits auch sein, dass man die Quelle gar nie ausfindig machen kann?
Auch das ist nicht ganz auszuschließen. Frühere Infektionen, Lebensmittelinfektionen sind auch wieder verschwunden und man hat die Erreger nie wirklich gefunden. Die Hoffnung ist aber da, dass die Quelle doch eingegrenzt werden kann.
Besten Dank, Christian Heuss. Australopithecus africanus, so heißt einer der frühen Vormenschen. Der behaarte und knapp 1,5 Meter große Africanus lebte vor über 2 Millionen Jahren im südlichen Afrika. Heute beugt sich Homo sapiens über seine Überreste und versucht, mehr über das Leben dieses entfernten Verwandten zu erfahren. Eine internationale Forschergruppe berichtet im Fachmagazin Nature jetzt erstmals über Indizien, die Aussagen erlauben über das Sozialverhalten dieser frühen menschenähnlichen Wesen. Gefunden haben sie diese Indizien im Mund, genauer in den Zähnen von Australopithecus africanus. Patrick Tschudin berichtet.
Es waren offenbar die Weibchen, die beim Australopithecus africanus die mobilen waren. Sie verließen im fortpflanzungsfähigen Alter die Sippe, in der sie aufgewachsen waren, und zogen weg. Die Männchen hingegen, die blieben ihr Leben lang mehr oder weniger in derselben Region. Daryl Condren von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich und mitbeteiligt an dieser neuen Erkenntnis beschreibt es als Männchen, die in einem Territorium sitzen, und Weibchen, die zu ihnen zügeln für die Fortpflanzung.
You can imagine a social structure of males occupying a territory and females coming in from elsewhere to breed with them.
Die Indizien für dieses Verhalten fanden die Forschenden aus den USA, aus Deutschland und der Schweiz in den Zähnen. Und zwar auf diese indirekte Art und Weise. Was wir an pflanzlichen Nahrungsmitteln essen während der Wachstumsphase unserer Zähne in der Jugend, das hinterlässt eine Art Fingerabdruck im Zahnschmelz für den Rest unseres Lebens. Dieser Fingerabdruck im übertragenen Sinne stammt aus der chemischen Zusammensetzung des Gesteinsuntergrundes, auf dem die verspiesenen Pflanzen wuchsen und den sie mit den Nährstoffen aus dem Boden aufnahmen. Insbesondere das Verhältnis zweier Varianten des chemischen Elementes Strontium zueinander ist typisch für das Alter des Untergrundes. Die Pflanzen tragen diesen Strontium-Alters-Fingerabdruck in sich. Diese Tatsache machten sich die Forschenden auch beim Australopithecus africanus zunutze. Ihre Untersuchungen an den gut 2 Millionen Jahre alten Zähnen zeigten, die Zähne der größeren Individuen, was vermutlich Männchen waren, zeigten denselben Strontium-Fingerabdruck wie die geologische Umgebung, in der sie, die Zähne, gefunden wurden. Der Strontium-Fingerabdruck in den Zähnen der kleineren Individuen, was vermutlich die Weibchen waren, stimmte hingegen nicht mit jenem ihres Fundorts überein. Daraus schlossen die Forschenden, die Weibchen sind woanders aufgewachsen und haben sich danach von dort wegbewegt. Die Männchen hingegen, die blieben ihr Leben lang mehr oder weniger dem Ort ihrer Kindheit treu. Das ist die erste direkte Evidenz für Wanderungsbewegungen beim Australopithecus africanus, sagt Daryl Condren.
We have now for the first time direct evidence that some hominid individuals did utilize different parts of the landscape.
Das Verhalten, dass die Weibchen ihren Geburtsort nach der Geschlechtsreife verlassen, im Fachausdruck weibliche Exogamie genannt, dieses Verhalten zeigen bei den heutigen Menschenaffen am ehesten die Schimpansen und die Bonobos. Und auch in einigen menschlichen Gesellschaften gehört es zur tradierten sozialen Norm, dass einerseits eine Frau bei der Heirat den Ort ihrer Jugend verlässt und ihren Lebensmittelpunkt verlegt hin zur Familie des Mannes und dass andererseits der Mann aber sich gleichzeitig geografisch kaum vom Fleck bewegt. Etwas zugespitzt ließe sich jetzt also sagen, das ist ein Verhalten, das bereits mindestens 2 Millionen Jahre alt ist. Nicht nur die Erkenntnis über die Mobilität der Australopithecus-Weibchen ist neu und jetzt nachzulesen in der aktuellen Ausgabe von Nature, sondern auch der Einsatz der Methode, die die Grundlagen für diese Aussage lieferte. Die Methode heißt Laser-Ablations-Massenspektrometrie und wurde erstmals eingesetzt bei Überresten unserer Vorfahren. Bei der Laser-Ablations-Massenspektrometrie werden die Zähne in einer Vakuumkammer einem Laserstrahl ausgesetzt. Die Hitze des Lasers verdampft minime Spuren des Zahnschmelzes auf der Oberfläche der Australopithecus-Zähne. Dieser Zahnschmelzdampf wandert daraufhin von der Vakuumkammer direkt in das Massenspektrometer zur Analyse. Der große Vorteil dieser Methode, sie geht äußerst schonend mit den untersuchten Gegenständen um. Die rund 20 kleinen Kratzer sind kaum zu erkennen auf den untersuchten Zähnen, sagt Daryl Condren.
The materials we sampled, you can barely see the scratches on the teeth. There's 10 to 20 marks on each tooth and some of them we can barely even detect where we did cause the damage, which is really nice.
Der Einsatz dieser Laser-Ablations-Massenspektrometrie bei Fossilien ist ein junges und boomendes Feld. Es verspricht in Zukunft weitere interessante Erkenntnisse über Zusammenhänge, die uns ansonsten für immer verborgen blieben.
Was die Zähne über das Leben der Vormenschen verraten, das war ein Beitrag von Patrick Tschudin. Wir kommen zu den Kurzmeldungen der Woche mit meiner Kollegin. Anita von Mond, in der Fachzeitschrift Nature war diese Woche nicht nur der Bericht nachzulesen über die Zähne von Australopithecus africanus, sondern auch eine andere interessante Forschungsarbeit, eine Entdeckung genau genommen. Und zwar haben die Forscher einen ganz besonderen Wurm gefunden. Und der Wurm, der hat auch einen ganz besonderen Namen erhalten. Mephisto haben die Forscher ihn getauft. Ist das eine besonders teuflische Kreatur?
Nein, das ist ein sehr unauffälliger, winziger Fadenwurm. Nur ein halber Millimeter groß ist er und ernährt sich von Bakterien. Mephisto oder Halicephalopus Mephisto genau genommen heißt er, weil er nicht gerade in der Hölle lebt, aber doch unglaublich tief im Boden. Forscher fanden ihn im Wasser eines Bohrlochs in einer südafrikanischen Goldmine. Und dieser Wurm kommt dort in einer Tiefe von bis zu 3 Kilometern vor. Das Wasser ist dort sehr heiß, über 40 Grad, und es ist auch extrem sauerstoffarm. Es ist also ein sehr unwirtlicher Lebensraum. Und bisher dachte man, nur Bakterien und andere Einzeller könnten sich in solcher Umgebung wohlfühlen, könnten da überleben. Nun zeigt sich aber, dass auch Mehrzeller das schaffen, zumindest einer, eben der Halicephalobus Mephisto. Die Forscher haben diesen Wurm daher, zumindest dem Namen nach, zum Herrscher der Unterwelt erkoren.
Bleiben wir noch etwas in der Tiefe. 2 russische U-Boote sollen demnächst in den Genfersee abtauchen. Was suchen russische U-Boote in einem Schweizer See?
Ja, das tönt natürlich so nach James-Bond-Film oder Spionagekrimi. Aber die beiden russischen U-Boote, die sind in friedlicher Mission unterwegs. Sie heißen auch Mir, was auf Russisch Frieden bedeutet. Sie gehören zu einem internationalen Forschungsprojekt, das von der ETH Lausanne koordiniert wird. Und ab dem 14. Juni bis in den August hinein werden sie im Genfersee herumschwimmen und sie sollen dort auf bis 300 Meter Tiefe hinab das Ökosystem dieses Sees erkunden. Also sie sollen zum Beispiel herausfinden, welche Mikroschadstoffe und Chemikalien es im Wasser gibt oder wo es welche Strömungen gibt.
Und dazu braucht es tatsächlich U-Boote? Wäre das nicht auch mit etwas weniger Aufwand möglich?
Man kann sich natürlich schon fragen, ob man für diese Untersuchungen nun wirklich extra tonnenschwere U-Boote aus Russland in die Schweiz holen muss. Mich dünkt bei diesem Projekt, ELEMO heißt es übrigens, da ist neben dem Forschungsziel auch einfach eine gehörige Portion Abenteuerlust im Spiel. Und Geld scheint keine Rolle zu spielen. Ein Sponsor aus der Romandie und die Russische Föderation unterstützen das Ganze mit 4 Millionen Franken.
Um Schweizer Gefängnisse geht es in Ihrer nächsten Meldung. Dort verbüßen immer mehr ältere Menschen ihre Strafe.
Ja, in den letzten knapp 30 Jahren, da haben sich die älteren Gefängnisinsassen, die über 50-Jährigen, gerade verdoppelt. Das zeigt eine Untersuchung in den Schweizer Strafanstalten Pöschwies, Saxeriet und im Maßnahmezentrum Bizi in St. Gallen. Diese zunehmende Überalterung, die betrifft vor allem Männer, und zwar sind das sehr oft verwahrte Personen, die nie mehr aus dem Gefängnis rauskommen.
Also immer mehr ältere Menschen, das bringt möglicherweise auch neue Probleme mit sich.
Das bringt neue Probleme mit sich, ja, denn die Gefängnisse, die seien nicht eingerichtet für die Betreuung von pflegebedürftigen älteren Personen, heißt es in der Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Oder es gäbe auch keine Tagesstrukturen für Gefängnisinsassen, die im Alter nicht mehr arbeiten können. Die Studie, die regt daher an, man solle den Strafvollzug auf diese neue Situation anpassen. Gut wäre es zum Beispiel, ältere Gefangene alle zusammen unterzubringen in separaten Teilen der Gefängnisse.
Besten Dank, Anita von Mond, für diese Kurzmeldungen. Was ist zu tun, wenn ein Staat im Meer versinkt? Für 43 Inselnationen ist diese Frage in Zeiten der Klimaerwärmung kein Gedankenspiel, sondern bedrohliche Wirklichkeit. In der Pazifiknation Kiribati etwa musste die Bevölkerung auf größere Atolle umgesiedelt werden, und auch auf den Carteret-Inseln vor Papua-Neuguinea mussten Menschen ihre Heimat verlassen. Mit dem Schicksal dieser Inselstaaten und ihrer Bevölkerung hat sich nun an der amerikanischen Columbia University in New York eine internationale Konferenz eingehend befasst. Juristinnen, Naturwissenschaftler, aber auch Politiker betroffener Inseln suchten nach Lösungen. Madeleine Amberger hat die Konferenz besucht.
Die Strände, wo John Silk als Bub gespielt hat, gibt es nicht mehr. Hunderte Jahre alte Bäume, erzählt der Außenminister der Republik der Marshallinseln, hat es mittlerweile weggespült. Der pazifische Inselstaat ist, wie alle anderen flachen Inselstaaten auch, durch den steigenden Meeresspiegel in seiner Existenz bedroht. John Silk unterdrückt die Tränen, wenn er daran denkt, dass die ganze Nation noch in diesem Jahrhundert wohl auswandern muss.
Do I want to think about it? No. But do I have to think about it? Yes. I am forced to think about it because I have to make decisions for my children and their generation. And it can be very emotional.
Er müsse Entscheidungen treffen, die seine Kinder, die nächste Generation betreffen. Das, so John Silk, sei für ihn sehr hart.
You're not thinking about just migrating, but you're thinking about losing your culture, your identity.
Man denkt ja nicht nur an die Abwanderung, sondern auch daran, dass man die eigene Kultur und Identität verliert. Unser Land ist unsere Kultur. Es bestimmt, wer wir sind. Vielleicht ist ein Staat großzügig und gibt uns ein Stück Land, wo wir uns niederlassen können. Doch was heißt das? Wenn man in einem anderen Land, in einem anderen Umfeld lebt, hat man eigentlich die eigene Kultur verloren.
Der Außenminister war für 3 Tage um die halbe Welt nach New York gereist, um an einer von der Regierung der Marshallinseln angeregten Konferenz an der Columbia University teilzunehmen. Zu den Mitinitianten dieser ersten unabhängigen Konferenz über die Zukunft der Inselstaaten gehört der Jus-Professor Michael Gerard, den diese Problematik sehr beschäftigt.
It raises a lot of very novel legal issues. If a country is underwater, is it still a state?
Daraus ergaben sich viele neue juristische Fragen. Wenn ein Land versunken ist, ist es dann noch ein Staat? Welche Staatsangehörigkeit hat die umgesiedelte Bevölkerung? Und was ist mit den Fischereirechten? Wir machten einen Aufruf für Fachbeiträge zu diesen Fragen und bekamen 84 Antworten aus 23 Ländern. Eine erstaunlich rege Reaktion.
Das Ziel der Inselkonferenz an der Columbia University war also, Szenarien für den Ernstfall zu entwickeln. Und dass dieser eintreten wird, steht für Klimaforscher außer Frage. Bis 2100 soll der Meeresspiegel um 1 Meter ansteigen. Einige Inseln werden untergehen, andere durch die dauernde Überspülung mit Salzwasser unbewohnbar werden. Doch bis dahin bleiben fast noch 90 Jahre, um Fragen von Souveränität und wirtschaftlichen Rechtsansprüchen zu klären. Leicht werde das nicht sein, meint Jenny Grote-Stautenburg, eine deutsche Gastwissenschaftlerin an der University of California in Berkeley. Denn im Völkerrecht gäbe es dafür keine Präzedenzfälle. Sie meint, Staaten haben ein moralisches Recht, als solche anerkannt zu werden, auch wenn ihr Territorium nicht mehr bewohnbar bzw. versunken ist. Das moralische Recht, meint sie, stütze sich auf das sogenannte Legalitätsprinzip,
wonach Staaten, die durch Verletzungen fundamentaler internationaler Normen untergehen, das rechtliche Recht haben, als Staaten weiterhin anerkannt zu werden. Wie das zum Beispiel bei Staaten ist, die unrechtmäßig annektiert wurden. Als zum Beispiel Kuwait 1990 von Irak annektiert wurde, ist das von der internationalen Staatengemeinschaft rechtlich nicht anerkannt worden. Der Staat hat rechtlich weiter bestanden, obwohl er faktisch eigentlich ein Teil des Iraks war. Und ich denke, dass diese Überlegungen übertragbar sind auf das Verschwinden von Inselstaaten, weil hier auch fundamentale Rechtsnormen wie das Recht auf Selbstbestimmung oder die Souveränität über natürliche Ressourcen betroffen sind.
Zu den verletzten Rechtsnormen zählt etwa, dass laut der Seerechtskonvention Länder nichts in die Luft emittieren dürfen, das dem Wasser schadet. Treibhausgase schaden dem Meer, weil sie zur Versauerung führen. Diese reduziert wiederum Fischbestände und greift Korallen an, die die Atolle der Inselstaaten gebildet haben. Sterben die Korallen, können sich die Atolle nicht regenerieren. Die Inselstaaten sind auf Gedeih und Verderb auf den guten Willen der Staatengemeinschaft angewiesen, endlich verbindliche Emissionsgrenzen zu setzen. Und auch ihre künftige Anerkennung als Staaten ohne Territorium hängt vom Wohlwollen der anderen ab. Es gäbe freilich Möglichkeiten, Souveränitätsansprüche zu stärken, indem man Land zubaut, sagt Jenny Grote-Stautenburg.
Die Malediven haben zum Beispiel schon eine Seemauer um ihre Hauptstadt gezogen, die vor dem Meeresspiegelanstieg schützen soll. Und sie haben auch neben ihrer Hauptstadt eine neue Insel gebaut, die heißt Hulu Malay. Und das ist eine neue Insel, die auf lange Sicht gesehen bis zu 60.000 Leute beherbergen soll. Also hier kann man sehen, dass es gar nicht so abwegig ist, zu sagen, dass sie sich ein neues Staatsgebiet bauen könnten.
Ein anderer wesentlicher Schritt zur Beibehaltung der Souveränität ist die Sicherung der Meereszonen. Diese garantierten der Bevölkerung auch im Exil ein stetiges Einkommen. Die Wirtschaftszone eines Küstenstaates reicht 200 Meilen ins Meer hinaus. Verschwindet nun die Küste, weil die Insel versinkt, gibt es keinen Bezugspunkt mehr, von dem aus man die Wirtschaftszone messen kann. Doch die Seerechtskonvention biete für dieses Dilemma ein Schlupfloch, erklärt David Freestone von der George Washington University in Washington, D.C.
Article 5 of the convention says that the baselines are those which are marked on officially recognized maps. So those are officially recognized by the coastal state.
Der Artikel 5 der Seerechtskonvention definiert Basislinien als Markierungen auf offiziell anerkannten Landkarten. Staaten mit Küste müssen also solche offiziellen Karten haben. Nun haben wir vorgeschlagen, dass die Inselstaaten einfach sagen könnten, hier sind unsere offiziellen Karten und wir ändern diese nicht. Das bedeutet freilich Probleme für die sichere Schiffsnavigation. Doch laut Seerechtskonvention hätten die Inselstaaten eigentlich damit den Artikel 5 erfüllt.
Die einzig positive Entwicklung der enttäuschenden Klimaverhandlungen der letzten Zeit war die Erkenntnis, Inselstaaten brauchen Finanzhilfe, um ihr Territorium, bevor es völlig unbewohnbar wird, an den Klimawandel anzupassen und etwa Schutzwälle zu bauen. Für den Anfang sollen es jährlich 30 Milliarden Dollar sein. Anpassung ist gut, meint Decima Williams, UNO-Botschafterin des karibischen Inselstaates Grenada, doch Emissionsbekämpfung wäre besser. Man habe auf Konferenzen geredet, appelliert und Interviews gegeben. Aber vielleicht müssten Inselstaaten einen Schritt weitergehen und Vertreter der emittierenden Nationen auf ihre Inseln einladen.
Perhaps we need to go a step further and invite you, experience the terror of the hurricanes, experience the loss of our beaches, where we get our food, our recreation, our tourism. Come and see for yourself what it means to live under this constant fear of going under.
Viel würde man bei einem solchen Lokalaugenschein erleben. Den Schrecken der Hurricanes, den Verlust der Strände, die für die Menschen Nahrung, Erholung und Einnahmen aus dem Tourismus bedeuten. Und noch etwas würde man dann vielleicht nachvollziehen. Was es bedeutet, mit der ständigen Angst unterzugehen, leben zu müssen.
Der Umgang mit dem Untergang. Madeleine Amberger über die dramatische Situation von Inselstaaten, wenn der Meeresspiegel steigt. So viel für heute von Wissenschaft DRS2. Uns gibt es jeden Samstag nach den Mittagsinformationen um 12.30 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 19.30 Uhr. Jederzeit hören können Sie uns per Podcast www.wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Anita von Mond, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.